Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr. Heute mit Dr. Peter Schniering von den Future Cleantech Architects. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich habe mich total auf den Termin gefreut, weil ich schon ganz viel über Sie gelesen habe, über Sie gehört habe, Podcast mit Ihnen gehört habe und weiß, es geht bei Ihnen ganz viel in erster Linie um das Thema Klima, Klimawandel. Welche Lösungen haben wir für den Klimawandel heute und in Zukunft? Das Thema ist umfassend, es ist weltweit bewegend, es ist komplex. Und deswegen würde ich Sie bitten, mal kurz, wenn das geht, kurz zu erklären, was machen Sie genau?
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Was machen wir genau? Wir sind Denkfabrik oder wir würden sagen anpackende Denkfabrik. Das heißt, wir machen nicht nur im Elfenbeinturm Studien und Analysen, sondern wir entwickeln selbst Cleantech, also Klimaschutztechnologie mit, zum Beispiel im Bereich emissionsarmem Zement oder jetzt im Bereich von Hochtemperaturprozessen oder ähnlichem, also Feldern. Und das ist auch direkt der wichtige zweite Punkt, auf den wir uns konzentrieren, wo es einen hohen Anteil der weltweiten Emissionen gibt, die für einen hohen Anteil verantwortlich sind, wo aber Technologien noch in relativ frühen Reifegraden sind, also wo die Lösungen noch nicht entwickelt sind. Das ist unser Fokusbereich. Und ganz konkret, neben den Forschungsprojekten machen wir tatsächlich Analysen, wir bereiten Factsheets auf, wir bereiten verschiedene Arten von Publikationen dazu auf und arbeiten dann eng mit Politikschaffenden auf europäischer Ebene in Brüssel oder in den Mitgliedstaaten, in den jeweiligen Hauptstädten zusammen, um möglichst effektive Klimaschutzpolitik über Technologie zu machen.
Sie sprachen jetzt auch zwei Themen an. Ich bin direkt hängen geblieben bei diesem Thema Zement oder Beton. Gerade das Thema Bauen ist ja immer in aller Munde. Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie kann man, wenn man jetzt eben nicht Holz benutzt, sondern eben Zement, was ist da die Idee dahinter, mit Zement-Beton möglichst klimafreundlich zu bauen?
Also zunächst muss man dabei wissen, dass die Zementindustrie und der ganze Bausektor ein enorm großer Klimatreiber ist oder einen großen Anteil der weltweiten Emissionen ausmacht. Also wenn wir uns allein Zement angucken, sind das 7-8% der weltweiten CO2-Emissionen. Also ein sehr hoher Anteil, deutlich höher als zum Beispiel die Luftfahrt. Und das hängt mit dem Prozess zusammen. Bei der Herstellung von Zement, das ja einer der Grundstoffe für Beton ist, wird CO2 freigesetzt. Und zwar in einem sehr hohen Maße. Also ungefähr 60% der Emissionen, wenn man Zement herstellt, kommen nicht aus dem Treibstoff, also jetzt aus dem Gas oder der Kohle, um die Hitze zu erzeugen, der Kalzinierung, sondern sie werden aus dem Kalkstein gelöst. Und das ist ein entsprechend dickes Brett und damit ein Tätigkeitsfeld für uns, für das wir uns entschieden haben. Und Sie fragten, was man machen kann. Es gibt verschiedene Felder. Das eine ist tatsächlich alternative Bauweisen. Also man kann mittlerweile viel mehr mit Holz und so Faserverbundstoffen bauen, als man landläufig denkt. Das zweite ist, wesentlich effizienter zu bauen. Da gibt es eine Disziplin zu, mit der wir uns viel auseinandersetzen. Das nennt sich im Englischen Structural Efficiency, also strukturelle Effizienz im Bauen. Man kann mit wesentlich weniger Beton und ohne große Einschnitte zu machen jetzt, oder eigentlich ohne Einschnitte bei der Sicherheit zu machen, kann man die gleichen Leistungen erzielen. Dazu muss relativ viel umgestellt werden in der Art, wie wir Bauwerke planen und vor allem auch bewerten. Die Anreizsysteme müssen sich dafür ändern. Aber das ist eins der Felder. Und schließlich geht es dann darum, bei den Emissionen, die wir jetzt auch unter dem Zeitdruck, unter dem wir in der Klimapolitik stehen, nicht so schnell verhindern können, weil einfach es so viele Zementwerke weltweit gibt, dass Emissionen abgeschieden werden und gespeichert werden. Also das CCS, Carbon Capture and Storage. Also es gibt den Pfad, wir bauen anders, es gibt den Pfad, wir bauen wesentlich effizienter und es gibt technologische Innovationen, dass man eben nicht kalksteinbasiert baut, sowie dass man bei den bestehenden Zementwerken versucht, Emissionen abzuscheiden und anderweitig dann das CO2 zu nutzen bzw. einzulagern.
Das ist ja ein Thema, was die ganze Welt betrifft. So, ne? Und um das vielleicht mal so ein bisschen zu schildern, wir sitzen jetzt hier in der schönen Martin-Luther-Straße in Remscheid, in einem echt schicken Gebäude, wo ich dachte, das wäre größer von innen, aber sie sind ja, wie ich gelernt habe, europaweit verstreut. Gleichwohl ist so das Herz, kann man sagen, hier in Remscheid.
Ja.
Und Sie sind der Kopf des Ganzen, kann man auch so sagen.
Was treibt Sie persönlich an? Vielleicht mal so ein bisschen zurückgeblickt. Wie kam es auch zur Gründung dieses ganzen Projekts? Ist es ein Unternehmen eigentlich? Kann man das so sagen? Ja, ist es schon.
Es ist eine Organisation. Also wir sind gemeinnützig, eine gemeinnützige Organisation. Und genau richtig, Herzstück oder Sitz ist in Remscheid und auch stolz hier zu sein. Unser Team ist über Europa verteilt. Tatsächlich, wir sind in 6 europäischen Ländern präsent mit hauptamtlichen Vollzeitkräften. Die meisten mit einem technischen Hintergrund, Ingenieurinnen, Ingenieure oder Chemikerinnen, Chemiker, sowie Politikfachleute. Wie kam es dazu? Vielleicht zunächst zur Organisation. Wir sind in der Pandemie gegründet, zu Beginn der Pandemie 2020. Und damals war es so ein bisschen egal, wo man saß. Und die eigentlich prädestinierten Standorte für uns, wenn es Deutschland werden sollte, waren Berlin oder Bonn. Berlin offensichtlich als Hauptstadt, Bonn als Sitz der Vereinten Nationen und mit einer starken Klimaschutz-, Klimatechnologie-Historie auch. Wir haben uns dann aber gedacht, in Remscheid sind wir eigentlich noch näher an den Anwendungen, an die wir wollen. Wir haben hier in einem Radius von 40, 50 Kilometern und auch innerhalb der Stadtgrenzen selbst ganz viele der Prozesse, um die wir uns kümmern wollen, nämlich Schwerindustrie, gerade das, was man im Englischen Hard-to-abate-Sektoren nennt, also die besonders schwer zu dekarbonisieren sind. Die finden wir in unmittelbarer Nähe. Die Stadtgesellschaft ist großartig in der Unterstützung, muss man einfach so sagen. Also wir fallen hier natürlich ein Stück weit raus. Wir sind Exot, glaube ich, in der Stadt und erfahren sehr viel Unterstützung und können sehr eng mit Industrie zusammenarbeiten, auch über die Stadtgrenzen hinaus dann. Deshalb Remscheid und ja, mein eigener Hintergrund ist im Bereich der Klimaschutztechnologien. Ich bin so mit dem Kyoto-Protokoll durchs Abitur gekommen und habe dann während des Studiums versucht, da einen Schwerpunkt drauf zu legen, weil mich gerade die technologische Lösungen zum Klimaschutz interessierten. Ich konnte recht früh für die Vereinten Nationen noch während der Dissertation, also der Doktorarbeit, beratend arbeiten und habe die Klimakonferenzen, diese Klimagipfel schnell begleiten können und fand das recht früh recht frustrierend, weil sich natürlich in diesem Konsensprinzip wenig bewegte und habe dann überlegt, wo kann ich am meisten Mehrwert stiften, und ich sah das in der Technologieskalierung und komme familiär hier aus dem Bergischen Land, habe auch lange in einem Familienunternehmen hier mitgewirkt, im Maschinenbau, in der Werkzeugindustrie, und bin da auch weiter noch aktiv, so es meine Zeit zulässt, und hänge an der Region.
Also da, wo die Dekarbonisierung am schwierigsten ist, das scheint mir für Sie am reizvollsten zu sein, ne? Also wir suchen uns nicht die einfachsten Lösungen, sondern wir suchen uns gerade die, wo bisher sich keiner herangetraut hat, und versuchen, wie können wir da sozusagen langfristig Lösungen schaffen. Man kann es ja sicher auch einfach machen, ne? Warum machen Sie es sich bewusst nicht einfach?
Na, wir haben, das Ganze ist aus einer Initiative im Endeffekt entstanden. Das sollte gar keine Organisation werden, sondern ist tatsächlich auf einem dieser Weltklimagipfel, einer dieser COPs, in so einem losen Verbund ohne Rechtsform entstanden, weil wir mit einer Reihe von Expertinnen und Experten, die schon länger in diesem Klimatechnologiebereich arbeiten, gesehen haben, dass viele eigentlich gute Ansätze, gerade in diesen am schwersten zu dekarbonisierenden Sektoren, immer in einem dieser sprichwörtlichen Täler des Todes in den Innovationsstufen eingegangen sind, obwohl eigentlich das Konzept Sinn machte. Und wir haben zu der Zeit überlegt, nehmen wir mal an, die Felder wie die Stromerzeugung, wir sprachen im Vorgespräch ja schon kurz über Solarstrom, Wind, auch Batterietechnologie, Lithium-Ionen, das ist alles auf sehr gutem Wege. Also das sind eigentlich die ökonomischsten und stärksten Segmente in ihren jeweiligen Disziplinen mittlerweile weltweit. Es gibt aber bestimmte Felder, die auch dekarbonisiert werden müssen und die sehr hohe Anteile haben. Ja. Eben das Beispiel Zement. Wir können genauso über Luft- und Schifffahrt oder maritime Schifffahrt sprechen, genau wie langfristige Speicherung von Energie. Und wir wollten da einfach mehr bewegen. Wir haben überlegt, wo können wir mit der jeweiligen Expertise, da waren Leute bei, die aus der Forschung kommen, andere aus der Unternehmensberatung oder ähnlichen Feldern, wo können wir irgendwie am meisten Mehrwert stiften? Und dann haben wir diese Idee dieses Future Clean Tech Architects skizziert, und das traf sehr schnell auf viel Nachfrage, und bis es dann soweit war, dass das größere Forschungskonsortien mit uns zusammenarbeiten wollten und wir dann einfach was gründen mussten, weil wir das ja nicht als Personen machen konnten, sondern wir brauchten eine Rechtsform dafür. Und wir sind, das wollte ich eben noch ergänzen, nicht die einzigen natürlich, die sich darum kümmern. Wir haben dann uns recht früh, haben wir uns, denke ich, darauf gestürzt. Aber zum Glück kriegen diese Felder jetzt immer mehr Aufmerksamkeit und wir probieren, unseren kleinen Beitrag da zu leisten.
Was ja auch bedeutet, rein in der Außenkommunikation, wenn Sie sich eben auf die noch nicht so stark besetzten Felder jetzt konzentrieren, ne? Und die ja auch nicht so medial verarbeitet werden. Also alles redet eben von Windkraft, von Elektromobilität, von Wasserstoff, kommen wir gleich noch zu. Ist das dann auch kommunikativ herausfordernder, zu sagen, ja, das ist alles gut, das ist auch alles wichtig, aber wir konzentrieren uns ganz bewusst auf dieses Thema. Meine Idee wäre jetzt eher gewesen, dass dann die Skeptiker kommen, oh, es kommt ja Wind mit noch einem Bereich, wo wir uns ändern müssen. Ja, aber müssen wir ja offensichtlich. Wie erleben Sie das? Also jetzt auch in diesen 4 Jahren. Sie müssen ja wahrscheinlich oft auch nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Kommunikation Bretter bohren.
Ja, also das ist eine sehr gute Frage oder ein sehr guter Kommentar. Ist genau so. Leider sind fast alle dieser Themen, von denen wir da sprechen, wahnsinnig kompliziert und dazu noch miteinander verbunden. Mhm. Wir nennen das Sektorenkopplung. Also die Lösungspfade in der Schiff- oder Luftfahrt hängen ganz eng mit Themen wie grünem Wasserstoff oder auch atmosphärischer CO2-Speicherung und Ähnlichem zusammen, also Direct Air Capture. Es ist viel leichter in anderen Feldern, also es fällt sicherlich leichter bei den Feldern, die schon stärker durchdrungen sind, in der Photovoltaik, in der Windkraft, in der Batterietechnologie, bei der Elektromobilität, bei allen Kontroversen, die da noch herrschen, als solche komplexen Themen wie jetzt langfristige Speicherung von Elektrizität oder auch Wärme über chemische Systeme, ja, oder chemisch aufgebaute Systeme zu diskutieren. Und deshalb Kommunikation ist die halbe Miete für uns oder ist eine sehr wichtige Aufgabe, weil wir über Systeme reden, die häufig sehr lange Entwicklungszyklen haben, sehr kapitalintensiv sind, auch Scheitern immer wieder ein Thema ist, wie in allen anderen Feldern auch. Aber es gehört viel Kommunikation dazu.
Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo gerade langfristige Projekte, das kann auch, ich sage jetzt mal, die Altersvorsorge mit einem ETF sein oder eben, ne, wie entwickle ich jetzt was in 20 Jahren dann funktioniert, ja, kommunikativ unfassbar unsexy sind. Ne? Weil natürlich, wenn Bayern in der nächsten Flut absäuft, redet alles vom Klimawandel. Wenn gleichzeitig aber, wie in diesem Jahr im Bergischen Land, dann nur 18 Grad herrschen im Juli, sagt der andere, sagt ja, wieso, wo ist der denn, der Klimawandel? Wenn Fridays for Future auf die Straße läuft, dann regen sie sich auf, dass die Hälfte der, ja, ich betreibe jetzt mal aber einen Teil der Palästinenser dann mit dem Pappbecher rumlaufen. Das sind ja also so Kinkerlitzchen, wo ich immer denke, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, ne? Denn über all dem steht ja auch ein zeitlicher Druck. Und der wird ja auch immer wieder kommuniziert, wir müssen. Wie geht man damit um, wenn man jetzt weiß, das, was wir hier gerade tun, könnte fundamentale Auswirkungen im positiven Sinne haben und gleichzeitig permanent diesen Druck ja irgendwie auch empfinden muss und dann aber wieder die Skeptiker sagen, ach, ist eher als Quatsch. Also das ist ja unfassbar komplex und zwiespältig, dieses Feld, in dem sie sich da auch so auch mental bewegen müssen.
Das sind, glaube ich, sind auch alles gute Punkte und mehrere Phänomene. Ein Phänomen ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter. Also klar, damit hat man immer zu tun, ein kalter Sommer und ich erinnere mich an den Post von oder an den Twitter-Beitrag damals noch von Donald Trump, der irgendwie, ich glaube, weiß nicht mal, und zwar 2017, 2018 dann schrieb, bei einem besonders kalten New York-Winter, ja, we could use some more of this great climate change here. Gut, die Unterscheidung kann man natürlich nur zeigen, indem man irgendwie Durchschnittstemperaturverläufe und die verschiedenen Aufzeichnungen übereinander legt und die schockierendsten Nachrichten des letzten Jahres oder auch dieser Jahreshälfte waren sicherlich die Oberflächentemperaturen der Ozeane, ne, die also völlig jenseits des bisherigen Kurvenspektrums da verliefen. Das sind so kleine Herausforderungen, mit denen wir jetzt aber im Alltäglichen eigentlich nicht so oft zu tun haben. Das andere, was ein sehr wichtiges Segment ist für uns, ist etwas in Relation zu setzen. Das probieren wir eigentlich immer. Wir haben zum Beispiel eine Serie mit dem Handelsblatt. Wir bringen jeden Monat eine Doppelseite, kuratieren wir mit zu Cleantech im Endeffekt. Und was wir da immer als erstes versuchen oder wo wir versuchen, die Journalistinnen und Journalisten zu unterstützen, ist eine mögliche Lösung und auch ein Problem dazu ins Verhältnis zu setzen. Wie groß ist es denn im Vergleich zu den Gesamtemissionen? Welchen maximalen Mehrwert kann es denn liefern? Weil auch da gibt es natürlich, sagen wir mal, seriöse und sehr unseriöse Ansätze auf allen Seiten. vieles, was da an von charmanten Unternehmerinnen und Unternehmern produziert wird oder präsentiert wird und häufig auch sehr viel Presseaufmerksamkeit kriegt, ist einfach nicht effektiv oder viel wird auf immer viel zu teuer bleiben oder ähnliches. Und da probieren wir also häufig Vergleichbarkeit und Relativität oder Relation reinzubringen. Wir sagen also, diese Lösung ist derzeit auf diesem Niveau, das Problem ist so und so viel Prozent der Gesamtemissionen zum Beispiel und diese Lösung kann, wenn sie erfolgreich skaliert ist, dieses Problem zu 5% lösen oder zu 50 oder auch nur zu 0,05. Und das ist meistens schon eine relativ wichtige Einschätzung. Und ja, vielleicht ein letzter Kommentar noch, da wir das schon lange oder viele, die bei uns mitwirken, schon lange verfolgen. Klimawandel, die Aufmerksamkeit für Klimawandel und das Ernstnehmen auf großer politischer Ebene und kleiner und regionaler politischer Ebene verläuft immer in Wellen, schon sicherlich seit 20 Jahren. Also das fing an mit natürlich dem 11. September, dann der ganzen Schuldenkrise in Europa und anderen Megathemen, die zu Recht viel Aufmerksamkeit natürlich immer bekommen haben und die Klimawandel und Klimaschutz immer in den Hintergrund gedrängt haben. Und leider, also zum Glück kommt es als Thema zurück, aber leider kommt es immer zurück, weil irgendwo Klimakapriolen oder schlimme Naturereignisse im Endeffekt dann passiert sind und wir müssen auch davon ausgehen, dass es immer wieder zurückkommt. Gerade sind wir ja wieder in einer Welle, wo es eher nach hinten gedrängt wird, natürlich auch durch großpolitische Wetterlagen und verschiedene Faktoren in verschiedenen europäischen Ländern, aber es wird zurückkommen.
Frustriert das bei allem Engagement für dieses Thema, wenn man das Gefühl hat, dass man auf der einen Seite ja so off the record, also im Hintergrund natürlich forscht und dass man aber vordergründig immer wieder auch gegen Windmühlen anredet. Also ich meine, ne, Sie bringen ja auch sehr viel persönliche Leidenschaft mit. Das Thema treibt Sie ja an. Vielleicht ist es auch sogar ein Lebensthema, könnte man sagen. Also oft sind Menschen, die sowas tun wie Sie, meine Erfahrung heraus, für die ist das auch ein Lebensthema. Und ich glaube, man muss ja auch den Grat schaffen zwischen, man will ja kein Missionieren, man will ja auch nicht der Klugscheißer sein, der wieder alles besser weiß, der besser Mensch und so weiter. Aber man ist überzeugt davon, dass man Ideen entwickeln muss, um was zu verbessern. Wie gehen Sie damit um?
Gute Frage. Ich glaube, da sind wir in einer für diese Szene relativ komfortablen Position. Einfach, weil wir nie die moralische Perspektive eingenommen haben, auch in der Vergangenheit nicht, sondern das sehr nüchtern naturwissenschaftlich immer betrachten, präsentieren und auch eigentlich nie sagen, so ihr müsst jetzt oder man müsste dieses oder jenes machen, sondern wir zeigen die Handlungspfade, wir zeigen die Dimension der jeweiligen Probleme und die Chancen der jeweiligen Lösungspfade. Und wir machen das ja auch nicht für die ganz breite Allgemeinheit, sondern eigentlich vor allem für politikschaffende Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Und da treffen wir zum Glück auf sehr viel Offenheit und Interesse, zumindest mit den meisten, mit denen wir arbeiten und probieren da ja vor allem Pfade zu verhindern, wo Steuermittel dann in der Regel verschwendet werden, ne? Indem man sich jetzt doch wieder Wasserstoff für Autos anguckt oder fürs Heizen zu Hause oder ähnliches, ja, was dann nach wie vor leider immer wieder aufpoppt. Darum müssen wir uns ab und zu kümmern. Am liebsten kümmern wir uns um Pfade, die neu sind und die halt ein hohes Innovationspotenzial haben und ein hohes Reduktionspotenzial auch über Europa hinaus. Das heißt, wir bewegen uns, was diese täglichen Grabenkrämpfe auch angeht, ja eigentlich auf einer etwas abstrakteren Ebene und haben meistens zumindest den Vorteil, dass die, mit denen wir dann zu tun haben, sich schon bei den Grundlagen halbwegs auskennen und im Idealfall auch nicht so verstrickt in Lobby oder in Interessenskonflikte sind, dass sie jetzt irgendwas fördern müssen, was eigentlich Unsinn ist. Entweder volkswirtschaftlich Unsinn oder klimapolitisch Unsinn oder so. Das kommt auch vor. Manchmal müssen wir auch gegen Themen vorgehen, weil da jemand offensichtlich von einer bestimmten Lobby zu sehr getrieben ist auf politischer Ebene. Aber meistens bewegen wir uns auf einem etwas abstrakteren Niveau. Deshalb, ich habe da großen Respekt für und bewundere auch, wie einzelne Politikerinnen und Politiker oder Leute, die stärker sich in diesem Alltäglichen, ja, der Kampf um den Diesel, der Kampf um die Wärmepumpe und so immer austauschen, da probieren irgendwie nüchtern und eben nicht moralisch zu bleiben.
Ja, ja. Gleichwohl, wenn ich jetzt das mal versuche, so runterzubrechen, Sie arbeiten ja wissenschaftlich fundiert an ganz vielen Wenn-Dann-Geschichten auf möglichst vielen Metaebenen, um es möglichst differenziert zu betrachten, schlagen dann Lösungen vor oder ja, entwickeln Lösungen mit und stellen das dann eben auch der Politik in Anführungszeichen vor, wo dann natürlich wieder die Themen Macht, Machterhalt, Kompromisse, was kann man den Bürgerinnen zumuten? Ist das dann, wenn man so, sagen wir mal, man hat jetzt Projekt A, das wird ja zu einem automatisch zu einem Baby, klar, man entwickelt da, man steckt da mit einem großen internationalen Team Energie rein und gibt dann dieses Baby, dieses Ergebnis ab und sagt, unsere Empfehlung ist, und ich will jetzt nicht unken, aber möglicherweise bleibt davon dann Y übrig, weil dann der Kompromiss droht. Was macht das mit einem?
Ich glaube, das sind alle relativ pragmatisch, weil das ja auch nicht immer eine Ebene ist, die dann eine Sache entscheidet, sondern wir tragen das ja in verschiedene Länder und verschiedene Einflusszonen von Parlamenten zum Beispiel, von der Kommission in Europa oder ähnlichem. Und es gibt meistens eine Vielzahl von Hebeln, die wir mit den Ergebnissen ansetzen können. Ich verstehe den Punkt, wenn das tatsächlich so ist, dass man auf eine Gesetzgebung hinarbeitet und jetzt probiert, beratend bestmöglich Einfluss zu nehmen auf ein Gesetz, dann kann das schon mal sein, dass es frustriert, wenn eine bestimmte Passage da nicht reinkommt oder doch reinkommt, wo man sagt, Mensch, Leute, dadurch verschwendet ihr im Zweifel Dutzende Millionen Steuergelder. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass eine Arbeit fertig wird, zum Beispiel ein Factsheet kombiniert mit bestimmten Berichten, die wir dazu schreiben, Handlungsempfehlungen. Und wir können die dann in verschiedene Mitgliedstaaten, wir können die auf europäischer Ebene auch, sag mal, zur Kommission, ins Parlament, zu den Forschungsförderorganisationen oder ähnlichem tragen, sodass eigentlich bisher zumindest immer Sachen hängen geblieben sind oder immer Einfluss da war, zu welchem Grad dann. Das hängt dann auch davon ab, natürlich, wie sehr die Leute sich darauf einlassen, unser Gegenüber jeweils, und wie sehr wir da mithelfen können. Und häufig funktioniert das auch im Team. Also das sind dann nicht nur wir alleine, sondern wir tun uns dann mit anderen, zum Teil Thinktanks oder Forschungsstellen, ja auch deutschen Forschungsorganisationen, ähnlichem zusammen und probieren da natürlich immer im Kompromiss bestmögliche Lösungen zu finden. Und genau, und vielleicht einen Satz würde ich gerne noch ergänzen. Das ist ja auch nicht so, als würde das in Deutschland und auch nicht in Europa in Isolation passieren. Der amerikanische Markt da gerade mit diesem IRA, also dem Inflation Reduction Act, und die seit 20 Jahren vorpreschende chinesische Seite hat ja auch ein enormer Teil der Gleichung, ja, den wir auch probieren mit zu berücksichtigen und mit einfließen zu lassen.
Um mal kurz so die Chronologie nochmal so klar zu kriegen, ne? Wer, ganz platt jetzt mal gefragt, ne, ruft hier an, / schreibt Ihnen eine Mail, guten Tag, ich hätte hier Problem A oder Projekt X. Also und wie und wann, also werden Sie aktiv? Wir haben ja noch am Anfang gesprochen über das Festival, können Sie gerne gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, dass danach viele Anfragen kamen, das Future Cleantech Festival in Remscheid, und so viele Anfragen, dass sie gesagt haben, wow, hat gut funktioniert. Wer fragt da an?
Wer anfragt, das geht quer über alle Ebenen. Also Das kann reichen von einer regionalen Entscheidung, jetzt nicht unbedingt dieser Region, auch aus anderen Regionen, die von uns gehört haben und die gerade was eine Entscheidung zu treffen haben, politische Gremien, was weiß ich, eine Stadtverwaltung oder ähnliches, die sich zu einem Projekt zu Energiespeichern oder eben zu Baustoffen oder Regulierung oder irgendwas schlau machen, bis hin dann zu nationaler Ebene, also Landesebene erstmal und dann nationaler Ebene, Ministerien, MDBs, MDLs, also Mitglieder des Bundestags, Mitglieder der Landtage, bis hin dann, also da sowohl aus den Ministerien, auch auf Landes- oder Bundesebene, bis hin dann auf europäischer Ebene zu da gibt es ein paar wesentliche Forschungsförderorganisationen, die zur Kommission gehören, wo Mittel für Innovatoren ausgelobt werden, die unsere Expertise anfragen. Mitglieder des Europäischen Parlaments, Fraktionen, dann aus der Kommission selbst kommen Anfragen. Und das kann, also, und für uns ist es auch nicht so, dass die, sagen wir mal, die höchstrangige politische Ebene jetzt unbedingt die erstrebenswerte immer ist, sondern häufig werden die entscheidenden Vorbereitungen auf der Arbeitsebene getroffen. Und das gilt auch übrigens für die Ministerien. Ja, da ist es teilweise viel produktiver, mit den jeweiligen Referentinnen und Referenten zu sprechen, oder zusätzlich zumindest zu sprechen, um Sachen mit auf den Weg zu bringen oder zu beraten. Genau. Und viel Spannendes, das ist auch eigentlich das Schöne dieser Tätigkeit, passiert über alle Ebenen verteilt. Also es ist, Kommunen, Regionen können unheimlichen Hebel entwickeln, wenn sie da Pionierarbeit leisten, bestimmte Sachen, zum Beispiel der Langfristspeicherung von Energie oder bei den Baustoffen oder auch im Luftfahrtbereich oder so, anstoßen und neue Wege gehen. Genauso wie natürlich an höchster Ebene, auf Bundesebene oder jetzt auf europäischer Ebene oder sogar darüber hinaus bei der UN, dass dann eine enorme Strahlkraft entwickeln kann, wenn man da an was mitwirken kann. Das machen wir dann natürlich manchmal auch.
Sie sprachen gerade die Kommune an, greife ich direkt auf mit Frage 1a, 1b. 1a, gerne mal ein bisschen was zu dem Festival erzählen, was ja schon ein paar Mal stattgefunden hat, wo ja wirklich, ich bin mal vorsichtig mit, die ganze Welt kommt nach, aber es kommt in dem Fall, glaube ich, schon die ganze Welt nach Remscheid. Und 1b, speziell auf Remscheid, auf die Region bezogen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich hier bei uns im Bergischen Land, wo ja auch viel Forschung, Entwicklung oft auch unterm Radar passiert. Wir sind ja Meister im Understatement hier im Bergischen. Ja, welche Chancen sehen Sie hier auch gerade für die Region beim Thema Klimaschutz und Klimaschutztechnologie?
Gerne. 1a, ja, Future Cleantech Festival war jetzt das dritte Mal und zusammen mit diesem weltweiten Cleantech-Wettbewerb, den wir 2021 ausrichten konnten, war es die vierte UN-Veranstaltung im Endeffekt in Remscheid jetzt in Folge in diesem Jahr. Wir hatten bis auf Australien, glaube ich, jeden Kontinent vertreten und der Fokus ist eigentlich der Fokus unserer Organisation. Wir machen nur ein Team-Up, wir tun uns zusammen mit den Vereinten Nationen und zwar einmal mit dem mit UN Climate Change, das ist die Klimarahmenkonvention oder das Sekretariat der Klimarahmenkonvention, also die Truppe, die das Kyoto-Protokoll, das Paris-Abkommen und ähnliches und die jährlichen Weltklimagipfel organisieren. Und mit UNIDO, das ist die UN-Organisation für industrielle Entwicklung und auch den Transfer von Know-how zwischen entwickelten und sich entwickelnden Ländern, sowie jetzt in diesem Jahr noch eine ganze Reihe anderer Organisationen, sogenannte intergouvernementale, also zwischenstaatliche Organisationen. Und wir kümmern uns jetzt in diesem Jahr zum Beispiel um drei inhaltliche Kapitel. Das ist Construction, der Bausektor, wo Zement und ähnliches zugehört, aber auch Stahl. Wir gucken uns die schwierigsten Felder vom Transport an. Luftfahrt, maritime Schifffahrt. Und das dritte ist, wir nennen das die Zukunft des Energiesystems. Ja, das ist also sowohl Erzeugungstechnologien, die sauber sind, aber nicht die Schwächen von Wind und Solar haben, sondern diese Schwächen ein Stück weit kompensieren können. Ja, wir müssen auch Wind und Solar drastisch ausbauen, aber wir brauchen zusätzliche Technologien, um viel Strom zu erzeugen, gerade während der Dunkelflautezeiten auch, und die Langfristspeicherung von Energie und andere sogenannte Flexibilitätsoptionen. So, diese ganzen Themen holen wir uns hier hin und laden dann über die UN oder mit unseren sogenannten Co-Hosts von der UN führende Forscherinnen und Forscher, Politikschaffende, andere Thinktanks und so weiter hierhin ein und übernehmen die Stadt für zwei Tage. Das ist so die Idee. Ja, wir sind im Rathaus, wir waren im Theater, wir sind im Gründerquartier und an vielen anderen Orten. Wir übernehmen auch die Barista-Bar hier auf dem Rathausplatz, um zwei Tage nur Cleantech zu machen. Und das wissen die Leute zu schätzen. Wir haben einige logistische Hürden immer zu überwinden jedes Jahr durch die schlechte Anbindung und den leider sehr unzuverlässigen Schienenverkehr, der sich aber hoffentlich ändern wird und dringend ändern muss.
Ja.
Das muss ich leider immer dazu erwähnen. Und nein, das kam jetzt halt sehr gut an. Also, und deshalb haben wir es auch jedes Jahr wieder gemacht. Das ist immer ein unheimlicher Kraftakt. Wir sind ja noch eine kleine Organisation. Aber die Partner und die Unterstützung der Stadt auch der Stadtverwaltung ist einfach toll. Und deshalb, ja, wollen wir das. Ich denke, wir werden das beibehalten. Wir prüfen gerade und sind in Gesprächen. Sie hatten noch 1b. Soll ich auch noch was zu sagen?
Gerne.
Ich wiederhole noch mal kurz Potenzial der Region. Ja. Da glaube ich, das ist, glaube ich, eine der grundlegendsten Teil- oder Fehlwahrnehmungen, was das Potenzial angeht. Sie erwähnten eben Remscheid, ne, man hält gerne so für sich alles und stellt das Licht unter den Scheffel oder so. Ja. Ich glaube, dass da sehr großes Potenzial ist. Also, und das gilt fürs ganze Bergische Land. Sehr hoher Anteil von Patenten, gemessen an ganz NRW oder ganz Deutschland, auch in dieser Region. Viele dieser kleinen Hidden Champions. Hoher Anteil Industriearbeitsplätze, vor allem in Remscheid, der höchste Anteil der drei Städte noch von Industriearbeitsplätzen, gutes Know-how im Maschinenbau, die Chemieindustrie direkt um die Ecke, also vieles, was zukünftig im Bereich dieser ganzen Klimaschutztechnologie produziert werden muss, ist interessant für diese Branchen bis hin zu den großen Zulieferern, die ja auch flexibel sind, häufig so ein bisschen in ihren Produkten. Das werden keine Solarmodule sein, das wird keine Batterietechnologie sein, aber da gibt es noch so viel anderes rund um den Maschinenbau, den Anlagenbau, die ganze Zulieferbranche und die sagen wir mal, Peripherie der Chemieindustrie, was da wird für das Hochfahren der Wasserstoffwirtschaft, für alle anderen Peripherieprodukte benötigt werden. Ich glaube, damit könnte man noch viel selbstbewusster umgehen.
Was Sie tun, spricht ja auf der ersten Ebene natürlich nicht direkt mit dem Bürger, weil sie es ja eben ne, für Regierungen, für Unternehmen, für Institutionen tun. Gleichwohl ist am Ende ja jeder von uns derjenige, der selber was tun kann, der selber auch unter dem Klimawandel leiden wird, wenn wir nicht in den Griff kriegen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und da haben wir uns auch vorher kurz unterhalten. Meine Wahrnehmung ist, und wir fahren beide elektrisch, begeistert. Wir haben, glaube ich, beide, wir arbeiten beide mit Photovoltaik, wir fragen uns beide, ich bin mal irgendwann von der Reportage im Wasserstoffauto gefahren und habe mich gefragt, welchen Sinn macht es eigentlich jetzt, Strom in Wasserstoff umzuwandeln, den dann in ein Auto zu packen, mit einer einzigen Tankstelle im Bergischen Land in Wuppertal, wenn ich doch mit meiner PV-Anlage den direkten, unmittelbaren Weg habe, vom Himmel aufs Dach in mein Auto, habe ich nicht verstanden. Vielleicht können Sie es mir erklären, aber wahrscheinlich verstehen Sie es auch nicht, was das soll. Kommen wir gleich zu, aber noch kurz die Frage oder den Kommentar noch ausgeführt. Ich habe oft das Gefühl, es werden einfache Dinge zu komplex erzählt, komplexe Dinge lieber gar nicht erzählt und es wird oft so negativ konnotiert nach dem Motto, ihr Bürger müsst jetzt die Heizung ausmachen, ihr müsst jetzt sparen, ihr werdet irgendwann, oh Gott, wie ne, ist nicht mehr aushalten mit 48 Grad im Schwarzwald. Ihr müsst jetzt. Meine Erfahrung ist, es macht unfassbar großen Spaß. Ob es elektrisch fahren ist, weil man ein gutes Gefühl hat, ob es die PV-Anlage ist, die eben den eigenen Strom erzeugt und ja auch noch Geld spart. Mal ein Beispiel an alle Hörer da draußen. Ich plaue jetzt mal aus dem Nähkästchen. Das glauben mir auch meine Nachbarn immer nicht. Ich hatte jetzt mein E-Auto in der Inspektion. Ich habe jetzt bei Kilometer 120.000 das erste Mal die Bremsklötze getauschen lassen. Hinten und vorne, weil sie fest waren, weil ich nicht bremsen muss, weil ich rekuperiere. So. Da gucken mich Leute an und konnten das nicht glauben, weil normalerweise ist nach 40.000, 50.000 Kilometern so. Bedeutet, ich gebe einmal etwas mehr Geld aus mit Förderung, gut, das ist ja teilweise passé, gar nicht so viel mehr Geld und nach hinten raus spare ich Benzinkosten ohne Ende, ich spare Emissionen ohne Ende, ich spare Wartungskosten ohne Ende, ich fahre, es ist kein Märchen, günstiger. Warum erzählt das keiner? Frage ich mich jedes Mal, es ärgert mich auch persönlich, weil es ja das eigene Erleben etwa einfach was anderes erzählt, als das, was einem die Medien oder die Politik erzählt. Müssen wir nicht viel mehr dieses Thema, auch wenn es platt klingt, aber mit Spaß und Vergnügen erzählen und nicht immer so mit Bevormundungsrhetorik?
Danke für die Einschätzung oder die Geschichte dazu. Ich glaube, da treffen jetzt ganz viele so Mega-Narrative natürlich, Erzählstränge irgendwo aufeinander. Diese ganze Entwicklung, durch die wir jetzt in Deutschland gerade so in den letzten paar Jahren sind, ist ja geprägt natürlich von der Ampelregierung und den Bestrebungen der Ampelregierung und gleichzeitig dann den Gegenerzählsträngen, die da in Stellung gebracht wurden. So, sei es jetzt im Bereich der Wärmepumpen, sei es im Bereich der Elektromobilität und den anderen. Und das sehen wir in anderen Weltregionen teilweise auch. Ja, die gleichen Verhandlungen finden jetzt so, was die öffentliche Meinung angeht, gerade in den USA statt natürlich, wenn es um die Zukunft der dortigen, mittlerweile ja massiv angesiedelten Elektroindustrie geht oder Elektroautoindustrie, Batterieindustrie und Ähnlichem. Ich glaube, dass, also zu dem einen Punkt ja, dass es immer von Nachteil war, wenn es zu moralisch erzählt wird, wenn also der Zeigefinger kommt und gesagt, wir müssen und ihr müsst verzichten. Das funktioniert hier schon nicht, das funktioniert aber in sich entwickelnden Regionen schon mal gar nicht. Weil wenn da Volkswirtschaften sind, die weit hinter unserem Entwicklungsstand sind, und zwar ja nicht nur jetzt bei Autos und Ähnlichem, sondern vor allem auch bei medizinischer Versorgung, bei Stadtinfrastruktur, da ist es nicht an uns, die jetzt seit dem 19. Jahrhundert hier massiv von der industriellen Revolution profitiert haben und ganz massiv auf Kohle und Gas und Öl zurückgegriffen haben, denen zu sagen, das dürft ihr nicht, sondern da muss man halt irgendwie diese Lösung mit vorantreiben. Ne? Und was ich sagen wollte, ist, was so schade ist, dass bei diesem teilweise recht moralisierenden Diskurs und dann auch den Gegenbewegungen so aus dem Auge verloren wird, wie stark andere Regionen in der Zeit aufgeholt und eigentlich das Feld besetzt haben. Und da denke ich vor allem an China. Was China an erneuerbaren Produktionskapazität und auch an installierten erneuerbaren Batterietechnologie und alle möglichen anderen in den letzten 10, 15 Jahren aufgebaut hat, schlägt alle anderen Länder so weit. Hier wird so viel, wir sehen das bei den Innovatoren, mit denen wir arbeiten, erstickt einfach in Bürokratie. Ich hätte vor 3, 4 Jahren noch nicht gedacht, wie groß das Problem der Bürokratie ist und wie stark es uns in Europa und vor allem in Deutschland zurückhält. Also es ist tatsächlich, ein richtiger Showstopper, wird man so im Englischen sagen, dass wir sehen, gute Startups, Scale-Ups einfach weggehen in andere Regionen, sowohl innerhalb Europas als auch außereuropäisch dann. Und das sollte sich, muss sich dringend ändern. Und wenn sich das kombinieren lässt mit Geschichten, die vielleicht die Vorteile, Sie erwähnten eben ein paar, von, das können jetzt ja verschiedenste Geschichten sein, ja, das können Aufdachlösungen für Photovoltaik oder Elektromobilität sein. Entscheidend für uns, das würde ich gerne als Letztes noch sagen, ist immer die Gesamtsystemsicht. Also, dass man PV-Anlagen installieren kann und vielleicht elektrisch fahren kann, ist ja auch schon eine Luxussituation, die ein Großteil der Bevölkerung sich vielleicht, wenn man in größeren Wohneinheiten wohnt oder ähnliches, diese Frage stellt sich gar nicht. Absolut. Entscheidend ist, ökonomisch oder volkswirtschaftlich, dass man das System auf diesen Wandel durchzieht von einem angebotsbasierten, einer Stromerzeugung zu einer, Entschuldigung, von einer nachfragebasierten, nämlich ich regle Gas- und Kohlekraftwerke rauf und runter, vor allem die Gaskraftwerke natürlich, die da wesentlich flexibler sind, so wie die Stromnachfrage ist, zu wir richten uns jetzt danach mit immer größerer erneuerbaren Kapazität, die aber unterbrochen natürlich reagieren muss auf Wind- und Solareinstrahlungsschwankungen. Wie folgen wir dem? Wie stellen wir unser Stromsystem, unsere Speicherkapazität darauf um? Was kann vor und hinter dem Stromzähler passieren? Und das ist einfach erschreckend. Also das muss ich einfach im internationalen Vergleich sagen, das ist einfach erschreckend weit zurück, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen. Und da muss schnell viel passieren und auch die Anreizsysteme so umgestellt werden, dass die Gesamtstromversorgung für alle am meisten davon profitiert und die Kosten auch wieder runterkommen dabei. Und von daher begrüßen wir da alle Initiativen, die da in die Richtung gehen.
Absolut. Sie machen das jetzt, was ich auch spannend fand, in der Pandemie gegründet, ist ja auch nicht mal eben. Sie machen das jetzt 4 Jahre. Das Thema ist ja so umfassend, dass wir haben jetzt 2024, Sie können das wahrscheinlich noch 40 Jahre machen. Es wird ja immer wieder kleine, mittlere, große Herausforderungen geben. Denken Sie jetzt jenseits der Forschung selber, ne? Klar, da gehen manche Projekte wahrscheinlich lange, manche gehen kürzer. Denken Sie an die Welt in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Oder ist das ich denke eigentlich, ich bleibe eigentlich im Moment, obwohl wie Sie zukunftsgerichtet natürlich arbeiten. Und ist das, also mit welcher Haltung? Also eher kämpferisch, eher positiv? Kann man sich Gelassenheit noch erlauben?
Also erstmal grundpositiv. Einfach weil ich die Lernkurven dieser eben erwähnten Technologien über die letzten 10, 15, 20 Jahre immer beobachtet habe. Photovoltaik ist absolut sensationell, ist jetzt nur ein Beispiel, kann man nicht alles mitlösen, ist mir bewusst, aber es zeigt, welche Skaleneffekte und welche Möglichkeiten da sind, von den Stromerzeugungskosten jetzt zum Beispiel, die auch in diesem Jahr wieder im deutlich zweistelligen Bereich gefallen sind, innerhalb des Jahres. Also das ist einfach nur noch beeindruckend. Aber grundsätzlich zur Haltung, ja, also grundpositiv, ja, wir gucken auch relativ weit in die Zukunft. Wir gucken vor allem gerade in die Zukunft, das setzt wieder auf was an, was wir im vorherigen Gespräch schon mal angeschnitten haben, nämlich wie sich Regionen verändern würden. Und da ist einfach Deutschland und Europa, das wird eine ziemliche Transformation zu Lasten Deutschlands und Europas mit sich führen, wenn da nicht schneller agiert wird und schneller auf die enormen Lernkurven und die enormen Installationsraten und das industrielle Know-how, was in den USA, in ganz Nordamerika und vor allem auch in Asien gewachsen ist in den letzten Jahren, da passieren wird. Also da wundere ich mich manchmal, das ist jetzt ein Blickwinkel, ja, das ist eher so, wohin entwickeln sich die Regionen, aber da wundere ich mich manchmal, wie teilweise gelassen und bis hin zu selbstgefällig hier die europäischen Regionen und deutschen Regionen noch sind, weil da wird einfach eine Wahnsinnskonkurrenz heran. Mhm. Die eigentlich wichtigere Perspektive für uns, warum es uns gibt, ist natürlich sowieso der weltweite Blick jetzt, wo gehen wir in der Entwicklung des Klimawandels und dieser Klimaschutztechnologien hin. Da sind wir sehr konzentriert und ja, so gelassen, wie man halt sein kann, aber wir können halt nur gelassen oder wenn wir eine gewisse Grundgelassenheit haben, konzentriert und effektiv arbeiten. Das ist sehr viel Arbeit für alle, also für unser ganzes Team und unsere Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Da gilt eigentlich der nächste, die aktuelle Konzentration immer den nächsten Projekten, wo irgendwie die nächsten Deadlines lauern, ja, wo muss was abgegeben werden, wo wird ein weiteres Forschungsprojekt begonnen, wo sind Gelegenheiten, wo wir das mit beeinflussen können. Und parallel gucken wir natürlich immer auf die große Linie, was ist bis 2030 möglich, welche Technologien sind am Horizont, was kommt an interessanten Trends, wir scouten also diese Felder auch. Und dann ist natürlich so da diese klimawissenschaftliche Perspektive, die wir als im Hintergrund oder als Grundebene immer mitschwingen haben. Klar, die ist bedrückend, da müssen wir nicht drum herum reden. Ja. Also ne, ich erwähnte die Meeresoberflächentemperaturen oder die Zunahme von Extremereignissen. Leider, man spricht ja immer von diesen Kipppunkten im Klimasystem. Leider werden eigentlich immer alle schon verhaltenen oder negativen Prognosen dann noch übertroffen, im negativen Sinne. Umso mehr Grund, schnell und ambitioniert zu handeln.
Letzte Frage. Wie hat sich Ihr Blick auf, nicht nur auf den Klimawandel, sondern auf gesellschaftliche Entwicklung, auf, ich will jetzt nicht sagen die Welt, aber man blickt ja aus der Welt in die Welt, durch diese Aufgabe, die Sie sich ja ausgesucht haben, in den letzten Jahren verändert?
Boah, die ist schwierig, die Frage. Wie hat die sich verändert? Na, ich denke, sie hat sich im Negativen wie im Positiven wahrscheinlich verstärkt in den Wahrnehmungen. Also ich bin einerseits, wie eben schon mal erwähnt, überrascht gewesen, wie stark diese Bürokratiebelastung ist und wie folgenreich die ist, gerade weil man diese Zögerlichkeit und diese langen bürokratischen Zyklen und Genehmigungsverfahren und was da alles zugehört, häufig nicht so gut messen kann, weil es nicht abwandernde Unternehmen sind und ausbleibende Gewerbesteuern, andere Steuern, sondern weil das Wachstum einfach woanders stattfindet. So, das heißt, hier bricht nicht sichtbar direkt was weg, sondern es baut sich woanders etwas schneller auf, was aber hier hätte vielleicht sein können. Das ist das eine, also Bürokratie. Ein zweiter Punkt ist, wie gut organisiert Bestandsindustrie Interessenvertretung einfach ist. Da bin ich auch überrascht worden. Also das habe ich zwar erwartet, aber das hätte ich nicht so vielleicht so ganz so professionell erwartet, ja, wie gut das ist. Und auf der anderen Seite bin ich absolut positiv überrascht von dieser ganzen Power, die da gerade aus verschiedensten Disziplinen reinfließt und wie viele Leute auch so ihre Berufswege ändern. Also bei uns bewerben sich regelmäßig Top-Unternehmensberaterinnen, Unternehmensberater, Leute aus dem Banking, Leute aus anderen, aus der Industrie, die in technischen Disziplinen sind, die einfach sagen, wir sehen das, ja, die verstehen das, die verfolgen diese ganze Klimawissenschaft auch schon länger und sagen, sie wollen einfach da ihren Beitrag leisten, auch Freiwillige. Also wir haben Leute, die teilweise ihre Arbeitszeiten reduzieren und einen Tag die Woche oder einen halben Tag oder ähnliches für uns einfach freiwillig arbeiten und für viele andere Sachen auch. Oder in diese Cleantech-Industrie wechseln, die also aus dem Konsumgütergeschäft kommen oder aus dem Maschinenbau oder wo auch immer und sagen, wir möchten speziell bei einem Startup, Scale-Up irgendwo arbeiten, um da einen Hebel reinzubringen. Und natürlich von der jungen Generation. Also ein paar unserer stärksten Leute sind Anfang 20, auch in unserem Team. Und die bringen da so eine Wucht rein. Deshalb, das stimmt mich eigentlich sehr positiv.
Großartig. Bestes Schlusswort konnte es, glaube ich, gar nicht geben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese unfassbar spannende Dreiviertelstunde und wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg auf den, ja, für die vielen Projekte, für die ganzen Jahre. Und ich glaube, Sie werden gebraucht.
Vielen Dank für die Einladung.